schön in Urlaub gefahren, haben eine wunderbare Vorbereitung gespielt und alles gut. Und wir haben dann Wolfgang Schütte eingesetzt und bekam dann nach dem Spiel die Nachricht, oh, der durfte gar nicht spielen. Und damit waren die Punkte flöten. Das war natürlich nicht so, das war nicht so prickelnd.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
100. Mal Brückengeflüster und die Besetzung, zumindest auf der Gästeliste, ist standesgemäß. Moderieren tun mein Kollege Benjamin Kraus und meine Person Harald Pistorius. Wir begrüßen ganz herzlich zwei ehemalige VfL-Trainer, die mit dem Verein aufgestiegen sind. Einmal Jürgen Gelsdorf, langjähriger Bundesliga-Profi, langjähriger Bundesliga-Trainer, hat fast 45 Jahre Profifußball hinter sich und genießt jetzt so halb den Ruhestand. Ich glaube, ganz noch nicht. Jürgen, ich hoffe, es geht dir gut und freue mich, dass du dabei bist.
Ja, es geht mir sehr gut. Ich freue mich auch, dass man mal wieder was hört, von euch hört und bin auch gespannt. Habe das in der Form eigentlich noch nicht gemacht, wie das Gespräch wird, aber freuen wir uns mal auf eine unterhaltsame Dreiviertelstunde.
Die wird es auch deshalb geben, weil wir noch einen zweiten hochdekorierten Trainer haben oder ehemaligen Trainer mit Carsten Baumann, Trainer der Aufstiegsmannschaft 2010. Alle VfL-Fans erinnern sich zurück an die Zeit, als der VfL am Boden lag nach dem Abstieg im Jahr 2009, als es runterging und dann eine völlig neue Mannschaft kam mit einem neuen Trainer. Viele Geschichten, die es damals gab, unter anderem über die wollen wir auch reden. Erfolge im DFB-Pokal und der Wiederaufstieg mit Carsten Baumann. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen.
Wir steigen gleich mal ein in die Diskussion und in das Gespräch mit aktuellem Bezug. Wie haben Sie, Herr Baumann, den Abstieg des VfL Osnabrück in der gerade abgelaufenen Saison verfolgt? Welches Urteil können Sie sich aus der Distanz erlauben? Herr Baumann, Sie vielleicht zuerst.
Ja, selbstverständlich habe ich den seit meiner Zeit in Osnabrück den VfL natürlich immer verfolgt, so auch diese Saison. Und ich war eigentlich guter Dinge, als es, ich sag mal, 4, 5 Spieltage auf Schluss nicht so gut aussah, aber dann die letzten Spiele dann doch erfolgreich absolviert wurden, bis auf das letzte dann natürlich. Also da hatte ich gemischte Gefühle, habe ich eigentlich gedacht, man schafft es so, hatte dann auch eigentlich gutes Gefühl für die Relegation und war dann doch einigermaßen enttäuscht, wie das Spiel in Ingolstadt abgelaufen ist. Dass man, hergeschenkt ist immer leicht gesagt, aber da hätte ich doch schon mehr erwartet. Und klar, zu Hause an der Bremer Brücke mit Zuschauern wäre es sicherlich möglich gewesen, das Ding noch zu drehen. Aber da muss man auch sagen, dass die Ingolstädter sich gut verkauft haben. Insgesamt glaube ich, ein Abstieg, der zu vermeiden gewesen wäre.
Jürgen, wie hast du es gesehen?
Ja, ich habe es natürlich auch aus der Distanz gesehen, muss aber auf eines vorab schon mal sagen, diese Corona-Saison, das ist, glaube ich, etwas, was wir alle noch nie in der Form erlebt haben und ich kann mir einfach auch nicht vorstellen. Ich meine, für die Heimmannschaft ist immer sehr wichtig, das Publikum da ist. Ich meine, wenn man zu Hause mal 3-0 in der Halbzeit hinten liegt, dann sind die Zuschauer manchmal nicht ganz so freundlich, aber in der Gesamtheit gibt es aus meiner Sicht Vereine, wo die Zuschauer einfach noch mehr fehlen als vielleicht bei dem einen oder anderen Club. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, das hat es vorher nicht gegeben, das wird auch mit Sicherheit in Zukunft in Osnabrück nicht geben. An der Bremer Brücke, dass man, ich weiß nicht wie viel, 12, 13 Mal hintereinander
13 Heimspiele hintereinander
13 Mal hintereinander verliert. Das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unglaublich und deshalb habe ich gerade ja schon mal was von der Substanz gesagt, die muss ja einfach vorhanden gewesen sein. Denn man hat trotz so einer unglaublichen Horrorserie, was die Heimspiele anbetrifft, immer wieder auch gepunktet und hat, wie gesagt, sogar noch die Relegation fast sogar noch geschafft. Also eine ganz besondere Situation durch Corona ohne Zuschauer hat die Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr hart getroffen.
Sind Sie da manchmal... Also
das glaube ich auch, wenn ich da mal einhaken darf. Sicherlich auch viele Spieler dabei gewesen, die das Gefühl der Bremer Brücke schon kennen bei den Heimspielen. Und dann ist es natürlich klar, wenn du dann auf einmal gleicher Platz, gleiches Stadion, gleiche Kabine, aber die eigenen Fans fehlen, dann ist das sicherlich, glaube ich, gerade für den VfL eine große Bürde gewesen.
Auch so Spieler, die jetzt erst im Sommer gekommen sind. Ich denke da ganz oft an Ludovit Reis, dieses große Talent, wo wir alle gespannt sind, was er noch erleben wird und reißen wird im Fußball. Der hat zweimal Zuschauer gesehen an der Bremer Brücke. Einmal im zweiten Spiel gegen Hannover 3200 und dann im Relegationsrückspiel 2000. Ne? Also so wenig Zuschauer gab es unter ihnen bei, oder vor allem bei Ina Baumann, aber auch generell, also gab es ja nie eigentlich. Sind Sie da manchmal eigentlich froh auch, dass Sie zu der Zeit jetzt kein Cheftraineramt ausüben mussten?
Das kann ich so jetzt nicht sagen, weil ich glaube, ich fände es auch ganz spannend, in der Zeit die Möglichkeit zu haben, zu coachen und die Spieler wirklich auf dem Feld erreichen zu können. Das ist ja unter normalen Bedingungen ist das ja eigentlich gar nicht möglich. Es wäre sicherlich eine spezielle und eine interessante Situation gewesen, ja.
Wir springen mal.
Also,
ja, bitte.
Ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen. Also ich kann mir das kaum vorstellen. Ich habe immer noch das ein oder andere Gespräch mit ehemaligen Spielern von mir, die jetzt aktuell in der ersten und zweiten Liga auch noch als Trainer unterwegs sind. Ich habe das so ein bisschen auch mitbekommen, wie schwierig das ist, unter diesen Bedingungen zu trainieren, eine Mannschaft zu coachen. Ich meine, unabhängig davon, wenn Corona-Fälle auftreten, aber auch das eigentliche Coachen, ich stelle es mir grauenhaft vor. Ich kann mich erinnern, ich habe vor gefühlten 100 Jahren mal Fortuna Köln übernehmen dürfen und habe dann bei meinem ersten Spiel gegen Zwickau, meine ich jedenfalls, eine Mannschaftssitzung gehalten zu haben, die für zwei Länderspiele gereicht hätte. Und dann sind wir ins Stadion gefahren und ich habe gedacht, das Spiel fällt aus. Da waren auch keine Leute dahinter, waren glaube ich 600 Zuschauer. Und das finde ich, oder muss einfach sagen, das war mir so eine bleibende Erinnerung. Und dann immer deine Mannschaft dann auch so zu pushen auch. Ich glaube, dass das in der jetzigen Zeit unglaublich schwierig ist.
Ja, aber hättest du dir nicht mal gewünscht, so während des Spiels hier deinen rechten Verteidiger auf der anderen Seite mal ein bisschen zusammenzustauchen, wenn er nicht so operiert wie er sollte. Jetzt hättest du die Möglichkeit gehabt, in einem Stadion ohne Zuschauer. Ich verstehe dich voll und ganz, das ist eine beschissene Situation, aber die Möglichkeit zu haben, während des Spiels einzugreifen in den Spielfluss, finde ich schon interessant.
Ja, absolut. Ich hab das auch immer versucht, immer gegen alle anzuschreien, ist aber hinterher extrem heiser. Aber hast du natürlich recht. Ich meine, das ist natürlich ein Vorteil. Es ist ein Vorteil, dass man da noch direkter coachen kann, keine Frage. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, so dieses Emotionale, das würde mir, glaube ich, extrem fehlen.
Also wir haben das hier so ein bisschen bemängelt, dass es zumindest in unserer Wahrnehmung keine Ansätze gab, gegen diese Heimschwäche aktiv vorzugehen. Denn man muss ja, genau wie Jürgen gerade gesagt hat, die Substanz, die war da, das hat man auch in den Auswärtsspielen gesehen. Aber zu Hause 13 Mal hintereinander zu verlieren, hätte für mich bedeutet, dass man irgendwann zu Beginn dieser Serie konkrete Maßnahmen entwickelt, wie man dagegen vorgehen kann. Ob das auch im sportpsychologischen Bereich gewesen wäre oder auch im taktischen Bereich. Es ist immer mir noch so vorgekommen, als wenn die Mannschaft mit dem alten Bremer Brücke-Gefühl aufgelaufen ist, wir müssen gewinnen. Mhm. In der Situation, wenn man rückblickend sagt, hätten dem VfL zwei magere Unentschieden gegen Aue und gegen Braunschweig gereicht, um die Klasse zu erhalten. Und wenn wir nach der Serie gefragt haben, dann waren so die, das sind ja typische Fußballerantworten, die wollen ja nichts von Serien hören. Dann sagen die, also von Negativen, ne? Bei Positiven geht ein Flow, aber bei Negativen sagen sie, das ist nur Zufall. Ne? Das ist nicht. Hätte man da eingreifen können, steuernd?
Das ist schwer zu beurteilen, aber ich meine, 13 Niederlagen am Stück, jedes Mal Heimspiel, immer wieder als Verlierer vom Platz zu gehen, zwischendurch, auch wenn die Dinge ziemlich dumm laufen, aber ja, da muss ich einfach auch mal. Früher haben wir immer gesagt, also den Punkt, den wir vorher haben, jetzt gibt es ja drei Punkte, klar. Aber den Punkt, den wir vorher haben, den geben wir erstmal nicht mehr ab.
Ja.
Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn man da, ich sag mal, konsequent darauf hinarbeitet, hat man immer die Option, in einem Heimspiel auch, ich sag mal, einen Sieg daraus zu machen. Also da scheint mir schon, ich sag mal, einiges nicht optimal gelaufen zu sein. Und man kann das dann auch nicht mit der Brechstange, da muss man einfach vielleicht auch mal sagen, so, pass mal auf, wir gehen mit einer vermeintlichen Ordnung ran, als wenn es ein Auswärtsspiel wäre, als Beispiel. Weil der VfL hat ja dann in dieser blöden Serie immer wieder auch auswärts gepunktet.
Ja.
Also das ist, also irgendwie scheint da was nicht rund gelaufen zu sein.
Also ich bin ja nicht dabei gewesen und ich weiß nicht, was da vom Trainerteam alles gemacht wurde, aber mir wäre als erstes eingefallen, also wenn du 4-5 Mal zu Hause verloren hast und immer nach dem gleichen Muster, dann hätten wir entweder das Abschlusstraining woanders hingelegt, vielleicht morgens vor dem Spiel, oder wir hätten vielleicht einen Tag gar nicht trainiert, oder wir hätten gesagt, wenn wir auswärts so stark sind und zu Hause so schwach, dann wechseln wir die Kabinen und wechseln wir mal die Trainerbänke, einfach nur um den Spielern halt auch vielleicht auch mit dem Augenzwinkern mal irgendwie zu zeigen, pass mal auf, Leute, das ist Fußball und es ist eigentlich egal, ob wir zu Hause oder auswärts spielen. Wir sind stärker als die anderen und also dieses ganze Repertoire hätte ich, was ich da, das kleine Repertoire, was ich habe, hätte ich dann versucht auszuspielen. Ja.
Einmal haben sie es versucht, Harald. Ja. Ne? Das war, glaube ich, dann schon, war tatsächlich Heimann Niederlage 13, glaube ich, gegen Kiel, wo dann auf der Anzeigetafel zumindest die Wappen gedreht worden sind. Also da stand dann Kiel vorne und der Stadionsprecher hat dann ins leere Stadion reingesagt, hier, wir begrüßen Sie zum Heimspiel von Holstein Kiel, also zur skurrilen Corona-Atmosphäre kam dann noch so die skurrile Auswärtsatmosphäre dazu. Das war aber letztlich leider auch nicht von Erfolg gekrönt.
Wir springen mal weit zurück in die Zeit, als Jürgen Gelsdorf als Trainer nach Osnabrück kam. Für alle, die jetzt VfL-historisch nicht so bewandert sind, zur Erinnerung, der Verein war im Jahr 2000 nach 7 Jahren in der Regionalliga wieder aufgestiegen in die zweite Bundesliga, kam dort in eine völlig neue Umgebung. Die zweite Liga wurde zu einer Liga, in der es sich gut wirtschaftlich überleben ließ, mit prominenten Namen. Bielefeld, Borussia Mönchengladbach beispielsweise. Und der VfL startete sehr schlecht in die Saison und im November entließ man den Trainer Michael Lorkowski und verpflichtete dann, Jürgen, dein erstes Spiel, kannst du dich noch erinnern, erst hast du in Reutlingen zugeschaut auf der Tribüne und dann war es, glaube ich, ein Heimspiel gegen Stuttgarter Kickers, mit dem du angefangen bist, richtig?
Ich denke schon, aber du musst mir helfen, wie ist es ausgegangen?
Ich glaube, das war das Heimspiel, das habt ihr noch verloren, aber ihr habt dann ziemlich bald Weg nach vorne hingelegt. Ich kürze es ab, die Mannschaft hat eine tolle Aufholjagd hingelegt, unter anderem mit dem Sieg gegen Arminia Bielefeld, damals noch eine Top-Mannschaft hat am letzten Spieltag eigentlich erst den Abstieg hinnehmen müssen. Das war in Duisburg. Es war schon eine schwierige Situation, aber es war knapp. Und 8000 Osnabrücker waren in Duisburg dabei und haben dort, genau wie die Mannschaft, alles gegeben. Und Jürgen Gelsdorf ist als Trainer geblieben. Und man hat dann sofort den direkten Wiederaufstieg angepeilt. Um es vorwegzunehmen, das hat nicht geklappt. Kannst du dich an diese Saison noch mal zurückerinnern, an deine erste volle Saison, Jürgen?
Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja auch immer eine spezielle Situation, selbst wenn man, ich sag mal, mit der Mannschaft, die abstiegsgefährdet ist, wesentlich mehr Punkte holt und vielleicht auch ein bisschen besser Fußball spielt als vorher. Wenn es aber im Ergebnis dann nicht stimmt und du musst doch runtergehen, dann bleibt immer so ein bisschen was haften. Das ist auch etwas, wo man als Trainer mit umgehen muss und dass die Mannschaft da wieder den Glauben hat, jetzt eine Klasse tiefer wieder hochzugehen. Da hat's insgesamt so von der Mischung hat es dann nicht mehr so hundertprozentig gepasst. Trotzdem waren wir relativ stabil, wenn ich mich erinnere. Und was das Allerwichtigste war letzten Endes, war dieser hundertprozentige Rückhalt innerhalb des Vereins, was Trainerteam anbetraf. Und das macht das dann auch möglich, dass man dann den zweiten Anlauf schafft oder den zweiten Anlauf startet. Und da haben wir es ja, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Da habt ihr es gut hingekriegt, genau. Es gab so in der ersten Saison ja auch durchaus die Perspektive, oben ranzukommen. So ein Schlüsselspiel ist mir noch in Erinnerung gegen Ferl. Da habt ihr damals eine Spitzenmannschaft, da habt ihr 5-1 gewonnen. Und der Brasilianer Everson, der so dein Spielmacher war, hat ein tolles Spiel gemacht, ließ sich dann aber provozieren und flog vom Platz. Und da geriet dann doch so einiges ins Wanken. Und in dem Jahr danach, 2002, 2003, habt ihr die Mannschaft doch erheblich umgebaut. Daniel Thun ist gegangen, Patrick Ovomoyela ist gegangen und ihr habt neu aufgebaut und eigentlich ja sehr gut begonnen. Wobei, da gab's ein Kuriosum. Du wirst dich an das...
Ja, Kuriosum kann man wirklich sagen. Also das war schon sehr ungewöhnlich. Wir hatten das letzte Spiel in der Vorsaison hatten wir bedeutungslos bei Fortuna Köln. Und Wolfgang Schütte, wenn ich mich richtig erinnere, bekam die fünfte gelbe Karte oder vierte gelbe Karte war das damals, wie auch immer. Und das Spiel war vorbei, war in der Kabine und ich sprach noch mit Lothar Ganz darüber und dachte, ich glaube, das zählt dann nicht mit dem letzten Spiel. Danach werden die Karten gelöscht und dann kann derjenige, der die Karte im letzten Spiel bekommen hat, wird nicht gesperrt. Aber ich gehe zur Sicherheit, gehe ich nochmal jetzt in die Kabine des Schiedsrichters und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der hat es dem Lothar bestätigt und so sind wir dann schön in Urlaub gefahren, haben eine wunderbare Vorbereitung gespielt und alles gut und wir haben dann Wolfgang Schütte eingesetzt und bekam dann nach dem Spiel die Nachricht, oh, der durfte gar nicht spielen und damit waren die Punkte flöten.
Dresdner SC.
Das war natürlich nicht so, das war nicht so prickelnd.
Das war das erste Saisonspiel, 2-0 gewonnen beim Dresdner SC. Auch das zweite Spiel habt ihr dann gegen den Dresdner SC, war ein Heimspiel, dann in Dortmund gewonnen, sah alles gut aus und dann kam diese Nachricht von der Staffelleitung. Habt ihr noch einen vergeblichen Anlauf beim Sportgericht genommen. Aber dann ist eigentlich die Saison vor allen Dingen in der zweiten Rückrunde in der Rückrunde auf Aufstiegskurs gewesen.
Ja, absolut, absolut. Aber ich möchte noch eines dazu sagen, das was glaube ich, ich will nicht sagen, heutzutage nicht mehr möglich, aber es war wirklich so, dass das, als dann es hieß, die Punkte werden abgezogen, kam Lothar Ganz zu mir und als Manager, Verantwortlicher, ja, VfLer durch und durch, mit Tränen in den Augen und sagte, ich höre auf, ich übernehme hier die volle Verantwortung. Und dann habe ich gesagt, das machst du auf gar keinen Fall. Ich hätte auch aufpassen müssen. Wenn du gehst, dann gehe ich direkt mit. Und das haben wir auch dem Vorstand damals, Dirk Rasch, auch so gesagt. Und der sagte natürlich auf gar keinen Fall. Aber wir sind dann zur Mannschaft und haben gesagt, so wenn das jetzt, wenn diese drei Punkte fehlen am Ende der Saison, dann hören wir definitiv auf. Und ich weiß noch, dass der Club sogar noch hingegangen ist und hat der Mannschaft sogar noch, die wollen es eigentlich gar nicht, aber die Prämie für die drei Punkte, die wir nicht bekommen haben, ausgezahlt. Aber ich denke, das ist ein außergewöhnliches Beispiel dafür, wenn mal etwas passiert, dass man dann auch nicht jemanden im Regen stehen lässt, sondern dass man das gemeinsam dann durchzieht. Und das war dieses große Vertrauen, was ja über die anderthalb Jahre vorher auch gewachsen war. Also das war schon eine besondere Situation. Hat vielleicht auch den kleinen Kick gegeben, dass wir das auch hinterher auch relativ souverän geschafft haben.
Zusammenhalt also als ein wichtiger, ganz wichtiger Baustein, vielleicht der entscheidende Baustein für den Aufstieg. Gehen wir mal jetzt muss man eben ausrechnen, 8 Jahre weiter oder 7 Jahre weiter ins Jahr 2010, Herr Baumann. Sie waren auch so also ein paar Monate da, 2-3 Monate vielleicht, und dann gab es ja auch ein Ereignis, das alles durcheinander geschmissen hat beim VfL Osnabrück, als der Wettskandal aufgekommen ist. Hatten Sie natürlich jetzt nichts mehr mit zu tun, weil Sie als Trainer neu gekommen sind, aber natürlich war das ja für den Abstieg zuvor einer der, der Hauptgründe, die damit reingespielt haben. Viele sagen auch, ohne die ganze Geschichte wäre der VfL Osnabrück niemals abgestiegen. Viele Diskussionen, viel Unruhe im Umfeld. Wie haben Sie das damals erlebt und wie ist es Ihnen gelungen, das Ganze irgendwie abzuhaken oder wegzuschieben? Was war denn da die Strategie überhaupt?
Also ich, wie Sie schon sagten, das kam aus dem Nichts für mich. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass mich da abends irgendwie ein Bild-Zeitungs-Reporter anruft und mich gefragt hat, wo denn der Thomas Reichenberger wäre. Und ich sage, wieso? Ja, wir wollen ihm noch die Chance geben, was zu sagen. Und dann habe ich den Tommy angerufen. Der hat gesagt, wo bist du? Ja, ich liege auf der Couch. Ja, ich sage, die Bild-Zeitung sagt, du bist auf der Flucht. Also das war... ich habe ja alle Protagonisten da kennengelernt, mit denen, die damals da waren und mit denen ich da trainiert habe. Und da muss ich sagen, da kann ich es mir eigentlich bei keinem vorstellen, dass da irgendwie was gedreht wurde, dass man Spiele absichtlich verloren hat, was geschoben hat. Und es war, ich muss auch ehrlich sagen, es war auch kein großes Thema in der Mannschaft. Also da habe ich, natürlich saß ich jetzt nicht jeden Tag in der Kabine und habe da Mäuschen gespielt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das in der Mannschaft so groß war wie im Umfeld. Klar, haben alle gesagt, das ist ein Grund dafür, oder wahrscheinlich der Hauptgrund, warum man abgestiegen ist. Aber es war im Prinzip für einen Großteil der Mannschaft, die dann da war, war das nicht existent, weil sie waren jetzt hier und sie haben bei Null angefangen. Und ich glaube, das hat uns mal kurzzeitig eine Woche durchgeschüttelt, aber dann haben wir das relativ schnell abgestreift.
Mhm. Auch nochmal zur Klarstellung an alle, die sich jetzt vielleicht nicht mehr so ganz erinnern können. Thomas Reichenberger damals auch völlig zu Unrecht beschuldigt, ne? Also alles, was hinterher die Ermittlungen...
Aber mit großem Foto in der Bild-Zeitung, genau. Und das ist ja Wahnsinn, was sowas alles bewirken kann. Und ich sag mal, wenn dann letztendlich, wie Sie schon sagten, ja nichts bei rauskommt, nichts dran war, es gibt ja keine Richtigstellung, wenn dann nur vielleicht ganz klein auf irgendeiner Seite, aber... das bleibt dann doch irgendwie im Kopf, dass da ein Riesenbild in der Zeitung war mit dem Konterfei und der Schlagzeile. Also das ist schon ganz schlimm. Das möchte ich keinem wünschen, Evgeny. Mhm.
Vielleicht nochmal im Rückblick. Erinnern Sie sich noch an das Spiel gegen Borussia Dortmund 2? Das war ja der Tag, am Tag davor war das rausgekommen. Da hatte die Bochumer Staatsanwaltschaft ja da auch auf Veröffentlichung reagiert, das bestätigt. Und das war der Tag, an dem auch Reichenberger von der Springer-Presse an den Pranger gestellt wurde. Da hat Tommy Reichenberger vor der Kurve gesprochen und Sie haben anschließend eine denkwürdige Aussagen in der Pressekonferenz getätigt. Können Sie sich daran erinnern?
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass an die Pressekonferenz, an den genauen Wortlaut, was ich gesagt habe, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich glaube, es ging... darum im Kontext, was alles passieren kann, wenn man jemanden vorverurteilt und wenn man jemanden an den Pranger stellt. Und
genau.
Und das hat mich auch zu der Zeit richtig mitgenommen. Aber wie gesagt, das haben wir relativ schnell abgeschüttelt. Und weil wir auch alle das Gefühl hatten, alle, die bei uns in der Mannschaft sind, das sind ehrliche Fußballer, die haben Bock auf Fußball, die wollen gewinnen und die wollen nicht irgendwie durch irgendwelche Mauscheleien ein paar Kröten machen.
Ja. Ihre Rede endete damals mit dem, also man kann fast eine kleine Rede dazu sagen, mit dem Zitat, nur für diesen Verein wollen wir kämpfen und schreien. Das war auch ein Dank ans Publikum, die Tommy Reichenberger damals ja auch unterstützt haben. Und vielleicht hat es ja auf eine ähnliche Weise in ganz anderem Zusammenhang dazu beigetragen, wie es eben Jürgen Gelsdorf aus der Saison 2002/2003 erzählt hat, den Zusammenhalt zu stärken.
Ja, also das glaube ich sicherlich. Ne? Auch gerade die Verbindung mit dieser Mannschaft, die neu zusammengestellt wurde und den Zuschauern, die war ja eigentlich von Anfang an, hat man schon gemerkt, dass da so kleine Flamme lodert, die musste man dann nur noch ein bisschen größer werden lassen. Und ich glaube, das hat sicherlich auch noch dazu beigetragen, dass wir ja sehr gut durch die Saison gekommen sind, dass wir grandiose Spiele gemacht haben, die wir mit den Fans oder ohne die Fans im Rücken sicherlich nicht hätten abliefern können.
Ja, dann stellen wir uns ja nur noch die Frage, was jetzt im Jahr 2021 das auslösende Ereignis für den VfL wird, wobei wir jetzt nicht unbedingt einen Wettskandal oder einen Punktabzug brauchen, aber das nur nebenbei. Herr Baumann, Sie kamen damals zum VfL Osnabrück, waren vorher noch nie hier. Wie haben Sie denn den Verein damals in den ersten Tagen wahrgenommen und was war wichtig, um die Basis zu schaffen für den Aufstieg? Weil die Mannschaft war ja auch noch nicht so wirklich zusammen zu der Zeit.
Nee, das stimmt. Also die, als der Lothar Ganz mich angerufen hat und wir das klar gemacht hatten, hatten wir, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler, 6 oder 7 aus der alten Mannschaft, die geblieben sind, bei denen ich auch wirklich das Gefühl hatte, die wollten diese Schade des Abstiegs ausmerzen. Und wir haben dann beschlossen, okay, wir holen uns eine Mannschaft zusammen, mit der man in den nächsten 1-2 Jahren aufsteigen kann. Möglichst im ersten Jahr, wenn es nicht klappt, dann aber im zweiten Jahr. Und dann haben wir demnach so die Spieler auch ausgesucht, die erfahren waren, die sicherlich auf jeden Fall eine gute Qualität hatten. Aber es waren natürlich auch welche dabei, die auch woanders vielleicht gescheitert sind, die es nochmal zeigen wollten. Und das war auch so, ich glaube, bei 80% der Spieler, die wir hatten, war das so der Ansatzpunkt, den ich gesehen hatte, um sie nochmal extra so zu kitzeln. In Osnabrück und im VfL war ich natürlich nicht so drin. Ich komme aus Oldenburg, das ist zwar nicht so weit weg, und es gab auch eine kleine gesunde Rivalität, aber 1-2 Mal an der Bremer Brücke gespielt, Freundschaftsspiele, aber so einen richtigen Kontakt oder hatte ich vorher eigentlich nicht, nein.
Ja. Jürgen, in der Saison nach dem Abstieg habt ihr ja versucht, auch weil die sportliche Entwicklung ja positiv war, so viel wie möglich aus der Mannschaft zu halten. Daniel Thune hat sich damals überzeugen lassen, es nochmal mit anzupacken, obwohl er auch Anfragen aus der zweiten Liga hatte. Heute sagt er, das war ein Fehler zu bleiben für mich und für den VfL. Ihr habt versucht, die Mannschaft zu halten. Ein Jahr später habt ihr dann doch einen ziemlichen radikalen Schnitt gemacht und es kam ja auch eine ganze Reihe von Spielern, Angelo Fier, Harun Isa, Toni Mitschewski, Mentor Miftari, der nicht so viel gespielt hat. Das waren Spieler mit, vor allen Dingen mit Erfahrung, auf die du dann gesetzt hast. Das hat manchmal geruckelt in der Anfangsphase. Die Spieler waren ja teilweise auch extern finanziert. War nicht ganz einfach, diese Mannschaft auf Kurs zu bringen. Wie hast du das am Ende hingekriegt, so eine Truppe so schnell auf Spur zu bringen?
Naja, also ich meine, der Carsten hat ja gerade schon gesagt, der Schwierige nach dem Abstieg ist immer, die Richtigen in Anführungszeichen zu halten, die jetzt, eine Klasse höher gespielt haben und sich da eigentlich auch sportlich sehen. Und nach Möglichkeit sollte man wirklich nur die Spieler halten, die auch sagen, hier packe ich an und die das nicht als Strafe oder eine Strafversetzung dann irgendwo sehen und sagen, ja, ich muss ja hier spielen, so ungefähr. Wenn man dann da so einen Kern hat und hat, dann holt sich Spieler dazu, die noch entwicklungsfähig sind und die den nächsten Schritt machen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, dann kann das funktionieren. Aber manchmal holt einen eben auch zu viel Jugendlichkeit, holt einen dann auch im Laufe einer langen Saison ein. Und wir haben uns dann damals überlegt, holen wir Spieler, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die auch schon mal höherklassig gespielt haben. Du hast es ja gerade gesagt, denn im Laufe der Saison, da gibt's Auf und Abs und das alles zu moderieren und sie alle bei der Stange zu halten, das war nicht ganz einfach, aber es hat sie dann im Endeffekt alle bei der Stange gehalten, das Ziel Aufstieg, wenn es immer auch realistisch ist. Aber wenn man jetzt dann sieht, der HSV, wenn sie die jedes Mal sind sie immer kurz davor und auf einmal scheint alles da kaputt zu gehen oder der Erfolg stellt sich dann vielleicht oder stellt kommt ein bisschen in Frage gestellt, dann zeigt es sich, ob man dann noch dabei bleibt und das zu moderieren ist oft nicht ganz so einfach. Damals hat es funktioniert, aber keine Garantie für alle Zeiten.
Stichwort Moderation, Herr Baumann, vielleicht sogar der Hauptteil Ihres Jobs bei der 2010er Mannschaft. Die ganzen Legenden sind ja bekannt, Stichwort Zugfahrt, Stichwort größere Diskothekenörtlichkeiten in Osnabrück, wo einige Spieler unterwegs waren. Das war eine lebendige Truppe.
Das war eine absolut lebendige Truppe und mir ist das auch, ehrlich gesagt, ist das so rum lieber, dass ich sie einfangen muss, als wenn ich da irgendwie jeden Tag 5 Leute in den Arsch treten muss. Also das, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war nicht einfach, aber wir hatten wirklich ein gutes Mannschaftsklima. Ich kann mich daran erinnern, wie Björn Lindemann alle 6 Wochen sitzt da, saß er bei mir im Büro und eingefallen. Ich gucke ihn an und er guckt mich an und er sagt: Trainer, was machen wir jetzt? Ich sage: Ja, Linde, hast du schon wieder angestellt? Und dann haben wir uns besprochen, dann hat er irgendwie ein Frühstück ausgegeben und dann war er aber wieder da. Also das war ja eben sensationell, dass er seine Leistung wirklich mitten in der Nacht abrufen konnte. Aber ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war das Klima, was wir in der Mannschaft hatten. Ich weiß, Angelo Balletta war unser Kapitän, der ist zu mir gekommen und der hat gesagt: Trainer, wir wissen, das ist nicht schwierig, das ist nicht einfach mit den beiden, also Linde und Nicke, aber die beiden schießen uns zum Aufstieg. Ja, das hat er gesagt, wortwörtlich gesagt. Und da waren wir uns auch einig und wir haben mehr oder weniger beschlossen, Mannschaftsrat und Trainerteam, den beiden die lange Leine zu lassen, solange es geht, ne, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ne, aber das hat uns geholfen. Es war natürlich auch etwas, was dann für die nächste Saison in der zweiten Liga kontraproduktiv war. Weil die beiden haben gedacht, es geht genauso weiter. Ne, aber sie waren dann halt nicht mehr die überragenden Spieler der Liga, weil das war eine Liga höher. Und dann hat das einfach nicht mehr so gepasst mit dem Standing nach außen, mit dem Standing in der Mannschaft, mit den Leistungen. Und das war schon ein Problem. Ne. Da gab es auch größeren Konkurrenzkampf. Wir haben den Sebastian Thyralla geholt, der war heiß. Der hat an Lindes Position gekratzt. Das war dann eine andere Situation, aber auch sehr schwierig. Ja. Mhm.
Nochmal zurück vielleicht zum ganz am Anfang 2010. Erinnern Sie sich noch? Also viel wird ja über diese legendäre Pokalsaison gesprochen. Das war auch sensationell mit Siegen gegen den HSV und Borussia Dortmund. Aber erinnern Sie sich eigentlich noch an den SV Bad Rothenfelde?
Der Name sagt mir was. Und das war glaube ich, das letzte Qualifikationsspiel, was wir hatten für den DFB-Pokal. Kann
das
sein?
Na, es war ein Niedersachsen-Pokal, das erste Spiel. Ja, ja. Genau. Also es ging auf jeden Fall im Landespokal los. Da ging es um DFB-Pokalplatz am Ende und es ging bis ins Elfmeterschießen bei einem, ich weiß, Oberliga waren die, glaube ich, damals. Ein Spiel, ewig viele Chancen gehabt, ein überragender Torhüter beim Gegner bei der Amateurmannschaft mit Freddy Witte damals.
Genau, da kann ich mich ja mal dran erinnern, weil ich kam ja aus Erfurt und in Thüringen gab es in diesen Spielen halt auch ganz normal Verlängerungen und dann Elfmeterschießen. Und da war irgendwie 5 Minuten Verschluss und wir hatten, wie Sie schon sagten, Chancen ohne Ende. Und dann Lothar wurde neben mir immer ganz unruhig und hin und her und Finger geknippert. Und ich sage: Lothar, pass mal auf, so viele Chancen, wie wir haben, das machen wir in der Verlängerung ganz locker. Er sagt: Wie Verlängerung? Verlängerung gibt's nicht. Ich sage: Lothar, wunderbar, gut, dass ich das jetzt auch weiß, dann müssen wir das im Elfmeterschießen machen. Das war auch schon eine grandiose Situation. Ja, aber wir haben es ja Gott sei Dank geschafft. Mhm.
Frage eben dazu: Wie wichtig ist dann so ein Glückserlebnis auch? Ne? Weil also im Elfmeterschießen hat man ja dann auch nicht mehr alles in der Hand. Aber ich glaube, dass das jetzt auch nicht so furchtbar unentscheidend ist für das Wachstum von so einer Mannschaft. Ne? Also wenn man da im Niedersachsen-Pokal in der ersten Runde auf dem Dorf scheitert, wer weiß, ob dann hinterher der Zug so abfährt, wie er abgefahren ist.
Das ist richtig. Letztes natürlich alles erklären können mit neue Mannschaft, viele neue Spieler zusammengestellt, klappt noch nicht so. Also erklären hätte ich das schon können, ne? auch dem Herrn Pistorius.
Wenn der zugehört hätte, ne?
Wenn der zugehört hätte, genau, ja. Nee, aber klar, jedes Erfolgserlebnis, gerade am Anfang, wenn du eine neue Truppe hast, wenn sie mal wirklich Grund haben zum Feiern, wenn man sie dann auch lässt, das ist wichtig. Aber wir hatten aber auch insgesamt nervenstarke Typen bei uns in der Truppe zu der Zeit und wir konnten das gar nicht verlieren, das Elfmeterschießen.
Ich gehe nochmal zurück in die Saison 2002, 2003. Jürgen, wir hatten ja gesprochen über die Routiniers und es gab dann nach der Winterpause, war das eigentlich die Saison, in der ihr im Winter noch in einem, so eine Art Ausdauertrainingslager im Schnee wart oder war das ein Jahr vorher gewesen?
Nee, das war genau da und
da gab es auch eine große Aussprache, nicht?
Ja, ich habe gerade dem Carsten aufmerksam zugehört. Also ich glaube, wir wären als Spieler, Trainer wären wir auch sehr gut zurechtgekommen und auch als Trainer-Team, weil viele, viele Dinge, die er jetzt gerade gesagt hat, da geht mir auch das Herz auf, weil ich eigentlich auch immer als Trainer nie davon ausgegangen bin, dass alle Spieler gleich sind. Jeder sicherlich menschlich auf jeden Fall, da muss man sie alle gleich behandeln, aber als Spieler, als Fußballer, da gibt es einfach Unterschiede und dem muss man auch Rechnung tragen. Das wissen die Spieler auch alle. Und das muss man letzten Endes auch moderieren. Und diese Dinge, das Zusammenleben und alle müssen pünktlich sein, klar, muss man auch im Großen und Ganzen. Aber es gehört eben auch mal dazu, das ist eine Mannschaft und die will auch mal feiern und die wollen auch mal, ja, ich meine, Dinge machen, die nicht auf dem Fußballplatz sind. Ich glaube, manchmal ist das viel besser, ich sag auch mal, fünf gerade sein zu lassen, als eine hochqualifizierte, ausgearbeitete Trainingsarbeit oder als Trainingseinheit.
Unter dir wäre ich auch gern Spieler gewesen.
Ja. Ich glaube, wenn der VfL eine Innenverteidigung Baumann-Gelsdorf gehabt hätte, wäre auch nichts passiert letzte Saison. wär der Verein nicht abgestiegen.
Ja, aber das sind ja alles immer so Dinge und alle, wenn man seine Karriere als Trainer oder als Spieler durchgeht und oft sind es ja die gleichen Dinge, die ich sag mal, eine Mannschaft zum Erfolg bringen und dann mal wieder nicht. Manchmal sind es Dinge, man sagt ja immer auch dieser Lauf, der entsteht und so alles richtig, aber irgendwie muss es auch innerhalb der Mannschaft passen und manchmal muss man auch eine harte Entscheidung treffen. Der dicke Rainer Kalm, jetzt nicht mehr so dick, mittlerweile fast schon schlank, ja. Rainer Kalm und hat immer gesagt, wenn Paul der Apfel rein ist, dann muss der raus. Ja. Das ist einfach so. Ja, und dann kriegt er eine Rakete in den Hintern und dann wird die angezündet und dann auf Wiedersehen. Dann ist es so, der Nächste, der denkt schon, oh, ich habe jetzt gerade die Rakete fliegen sehen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Und das gehört eben dazu. Also wir haben damals, um noch auf deine Frage zurückzukommen, haben wir das, es war eigentlich gedacht als, in Anführungszeichen, als Trainingslager, aber da rollte überhaupt nicht der Ball, ganz im Gegenteil, wurde Ski gefahren, die Jungs konnten im Prinzip nicht machen, was sie wollen, aber ich hab ihnen viel Freiheit gegeben und weil es eben auch Gruppen innerhalb der Mannschaft gab, ja, das ist dann manchmal so, wenn man aus einem Kulturkreis kommt, dann hält man halt ein bisschen mehr zusammen, wahrscheinlich wird es uns ja auch so gehen, wenn wir in Amerika Fußball spielen und sind drei Deutsche da, da ist man halt öfter mit denen zusammen, völlig klar, aber trotzdem, ist es eben so, dann hilft auch oft nicht ein großes Gebete, sondern einfach auch mal, dass die was zusammen unternehmen und das war damals, bei dieser Ski-Aktion war es überragend. Ich sehe heute noch den Adi Menga auf dem weißen mit dunklem Skianzug im Skikurs, der noch nie quasi richtig Schnee gesehen hat. Das war sensationell und die Jungs waren hinterher nach diesen paar Tagen wirklich da zusammengewachsen und es hat, glaube ich, noch einen richtigen Kick gegeben dann auch für die Rückrunde.
Es gab dann aber eine knifflige Phase. Ich kann mich erinnern an ein Spiel gegen Bayer Leverkusen. Da ist Toni Mitschewski, der ja eigentlich war ein klasse Fußballer, dem gar nichts gelang. Ihr lag gegen Bayer Leverkusen Amateure 0-2 zurück. Du hast dann Christian Klaßen reingebracht, der hat das Spiel mit zwei Toren gedreht und alle waren eigentlich davon überzeugt, dass Toni Mitschewski jetzt, der ist ausgepfiffen worden, dass der nicht wiederkommt. Du hast ihn dann im nächsten Heimspiel wiedergebracht und da war er beim 3-2 gegen Paderborn der wichtigste Mann, hat euch später auch in Essen mit einem tollen Spiel zum Aufstieg geschossen. Du weißt das sicherlich noch gut. Mhm. Da habt ihr so eine Serie gehabt und habt euch dann auch auf den letzten Metern, so ähnlich wie bei Carsten Baumann in der Saison, auch da gab es auch ein 0-3 in Aue. Da wart ihr aber schon so stabil, dass ihr so einen Rückschlag weggesteckt habt. Das ist dann auch für den Trainer wahrscheinlich das Gefühl, auch wenn wir das Ding heute verloren haben, da brennt nichts mehr an, oder? Wie war das bei euch beiden?
Absolut, das ist richtig. Aber nochmal was zu Toni Mitschewski. Also das war, finde ich, jetzt als Trainer überhaupt keine Glanzleistung. Ein Spieler, der so viel Potenzial hat, so ein klasse Kicker, aber ein sensibler Mensch, das ist nun mal so. Und wenn du dann, richtig Feuer bekommen hast, vom Publikum. Da muss man als Trainer ganz einfach sagen, ich stehe zu dir. Wer denn sonst? Wer soll ihm denn sonst helfen, außer der Trainer? Das war für mich, also wenn er nochmal genau so ein These gespielt hätte, hätte ich das dritte Mal nochmal aufgestellt. Weil ich einfach davon überzeugt bin, dass sich die Qualität durchsetzt und die Alternative wäre ja gewesen, hätte nur noch trainieren können oder hätte seine Koffer gepackt. Also das sind natürlich Sachen, die diese Entscheidung muss man treffen. Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück, dass dann Leistung zurückkommt. Wenn sie natürlich gar nicht kommt, dann ist es natürlich schwer.
Und was war so in Ihrer Erinnerung so ein bisschen das Schlüsselerlebnis oder Schlüsselspiel zum Aufstieg? War es nach der Niederlage dann das Comeback? Oder was würden Sie als entscheidenden Meilenstein bezeichnen auch im Schlusssport?
Die Mannschaft wird immer stabiler und da hat man ja auch so ein Gefühl dann dafür, um auch vielleicht auch mal das ein oder andere mehr zu riskieren, wie auch immer. Aber das Gefühl, das macht sich ja nicht nur beim Trainer breit, das macht sich auch in der Mannschaft breit und das sieht man ja immer wieder, Mannschaften, die von sich überzeugt sind und die eine gute Serie gestartet haben und vielleicht auch mal Rückstände gedreht haben, das setzt sich fest und das stärkt einfach den Glauben daran, auch negative Dinge nochmal zu packen.
Ja, also bei uns war ja, wie der Pistorius schon gesagt hat, die 0-3-Niederlage in Aue. Die war natürlich heftig im Aufstiegsrennen, aber die war irgendwie abzusehen, weil ich hatte schon die ganze Woche das Gefühl, einige schon öfter mal in Aue gespielt, die wussten genau, was da los ist, da gibt es auf die Hölzer und Aue hat gespielt, wie Aue halt spielt und hat uns aufgefressen. So. Und die Niederlage war abzusehen und die Jungs dann nachher wieder aufzurichten und wieder den Glauben wieder zu geben, da hatten wir dann die Idee, ich weiß gar nicht, ob's das schon die letzten drei Spiele waren oder dieses zu sagen, pass auf Leute, wir haben jetzt Viertelfinale, Halbfinale, Finale, nochmal diesen Spirit vom Pokal irgendwie rauszuholen und zu sagen, pass auf Leute, wenn wir die Dinger gewinnen, dann steigen wir auf. Ne? Und schön zu sehen war es dann, wie es aus der Mannschaft halt rauskam, dass sie dann auf einmal T-Shirts gemacht haben mit den Daten, wo sie einfach abhaken konnten. Und ich bin eigentlich immer ein Freund davon, immer so ein bisschen Input von außen zu geben, so ein bisschen zu kitzeln, irgendwie was reinzuwerfen. Und das hat bei der Mannschaft hat das ganz hervorragend funktioniert. Wir haben uns, wenn wir sowas gemacht haben mit dem Trainerteam, haben wir uns aus der Hand gefressen. Und wir hatten natürlich auch viele, viele Erfahrene dabei, die du einfach nur gut einstellen musstest. Die mussten ein gutes Gefühl haben, wenn sie auf den Platz gehen. Und den Rest haben die dann schon fast gemacht, wenn man das mal so einfach sagen könnte. Ich glaube, da waren mehrere Punkte, wenn ich so erinnere, wie wir gegen Holstein Kiel zurückgekommen sind, wie wir bei Dortmund 2 im Westfalenstadion vor der geilen Kulisse da alles in lila-weiß das 2-1 machen, nachdem wir zurückgelegen haben.
Ricky Pinero, ne?
auf dem Platz, also es war... Genau. Das war schon klasse. Das waren so Momente. Ne? Das vergisst man dann noch nicht.
8000 Osnabrücker damals in Dortmund,
ja.
Ne?
Auf der Tribüne. Ja. Und Ricky Pinero macht sein einziges Tor in der Saison. Und das war schön und wichtig.
Ricky Pinero. Sie haben ja vorhin gesagt, ein paar Anekdoten noch sagen oder raushauen. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten dann mal sonntags morgens Training nach dem Spiel. Ein paar Jungs sind gelaufen, mit den anderen haben wir trainiert, wie es halt immer ist, und Rico Pinero war auch dabei und ich war dann irgendwie bei ihm auf dem Platz und habe mit ihm gesprochen und er hat immer nur Ja gesagt. Und dann habe ich gedacht, was ist denn mit dem los? Hat der vielleicht geschnappt oder was? Habe ich gerochen oder so? Nee, war nichts und so. Stellte sich nachher raus, der hatte mit den anderen Spielern eine Wette, dass er nicht mit mir reden durfte, sondern nur Ja oder Nein sagen durfte. Ich meine, das ist natürlich schon heftig, so eine Wette einzugehen als junger Kerl, vor einem Trainer, aber es hat mir einfach auch nur gezeigt, dass es trotzdem in der Mannschaft gestimmt hat. Und bei sowas habe ich auch Spaß. Ja, aber auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
Jürgen, du hattest ja auch eine Art, die Mannschaft anzusprechen. Du konntest auch böse werden, also nicht bösartig, aber du konntest sie auch spüren lassen, wenn du enttäuscht warst und hast das immer so als ganzheitlichen Ansatz gesehen, wie du eine Mannschaft führst. Und Herr Baumann hat es eben ähnlich beschrieben, dass es auch auf so einen emotionalen, psychologischen Input ankommt. Ich will jetzt nicht in alten Zeiten nur das Wort reden, weil ich schon älter bin und die Neuen verunglimpfen, aber ich habe heute oft das Gefühl, dass es sehr viel technokratischer zugeht, dass vor allen Dingen es um Datenerhebung geht und dass man nachweisen kann, dass der Spieler in dem Training vor so und so vielen Monaten so und so viele Tempoläufe gemacht hat und dass die Laktatwerte in Ordnung sind. Manchmal habe ich das Gefühl, und da möchte ich jetzt eine ehrliche Antwort, ob ich da einfach ein bisschen altmodisch bin, dass es zu viel an Daten, zu viel an Input auf diesem Wege ist und zu wenig an ganzheitlicher Mannschaftsführung. Kann das sein oder spinne ich ein bisschen? Oder beides?
Nein, nein, völlig, völlig richtig. Also auch wenn ich aus deiner Generation komme, ich bin ja immer sehr vorsichtig, weil ich auch immer offen bin für neue Dinge und viele Dinge haben sich auch verändert und Ansprache an die Mannschaft und Schwerpunkte im Training und wenn man das Spiel sieht, viele Dinge haben sich verändert. Punkt. Das ist sicherlich richtig. Nur eines bleibt. Du hast das, du hast eine Gruppe zusammen von 20 Spielern, sage ich mal, und mittlerweile hast du ja mindestens einen Staff noch von 10 Leuten. Du hast also da zwei Mannschaften zu führen. Und am Ende des Tages bist du in allen Bereichen auch dafür verantwortlich, dass es auch miteinander und mit Ausrufezeichen miteinander in einer Form auch funktioniert. Und deshalb, man sieht das ja, man beobachtet es eben auch in der Trainerschaft. Letzten Endes wird das ja auch immer wieder oder mittlerweile wieder verstärkt auch gesucht, dass du jemanden findest, der eben auch, ich sag mal, empathisch auch mit der Situation und mit den Menschen umgeht. Und das muss man zusammenfügen, weil wäre es ja umgekehrt, wenn man alles über Daten regeln könnte, wäre ja ganz einfach. Da kriegt jeder seinen Zettel und seine Laufwege und wie auch immer und dann funktioniert das. Und das funktioniert eben nicht. Und eine der Stärken, ich sag mal, von vielen sehr erfolgreichen Trainern, das sagt man ja auch immer wieder, das war gerade in dem Bereich, dass man natürlich ein großes Fachwissen braucht. Je höher man trainiert, umso mehr, keine Frage. Aber letzten Endes die Situationen, die kritischen Situationen, die man auch fast täglich hat, dass man die vernünftig löst und moderiert und dass man einfach auch vernünftig mit der Gruppe umgeht. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du das nicht hinkriegst, dann hast du auf Dauer ein Problem.
Herr Baumann, wollen Sie was ergänzen?
Ja, also ich finde es eigentlich super, was für Möglichkeiten man heutzutage hat, der Datenerhebung, wie man es einem Trainer dann auch teilweise leichter machen kann. Aber wie der Jürgen schon sagte, es gehört mehr dazu. Man kann sich, wenn man nur nach den Daten trainiert und aufstellt, dann wird man nicht erfolgreich sein, sondern es gehört eine Menge Gespür dazu, wie es in der Mannschaft läuft. Aber heutzutage die Möglichkeit, an Daten zu kommen, die ist unheimlich wichtig und es macht ein Stück weit dem Trainer das auch ein bisschen einfacher, wenn ich dran denke, früher auf Gegnervorbereitung, da habe ich da, oder Rollo Meier und ich, wir haben da gesessen, haben stundenlang irgendwelche Videos zusammengeschnibbelt. Heute drückst du auf den Knopf und dann hast du die 10 Ecken des Gegners. Die werden dir gezeigt. Oder wenn dein Spieler zu dir kommt, Trainer, warum spiele ich denn nicht? Und dann sage ich, ja, weil du zu wenig sprintest. Nein, ich sprinte doch immer. Und dann guckst du halt auf die Laufdaten und kannst ihn dann halt auch belegen. Das ist nicht so. Also verteufeln will ich es nicht. Ich finde es super, welche Möglichkeiten man hat, aber man muss es als Hilfsmittel nehmen und nicht als Allheilmittel.
Eine Halbzeit ist fast um, wir gehen in die Nachspielzeit. Die Abschlussfrage, die ich gerne auch an beide stellen würde, würde vielleicht so aussehen. Erstmal, wir haben jetzt natürlich über den VfL gesprochen und über die alten Zeiten. Vielleicht können Sie beide ganz kurz nochmal dazu sagen, von wo Sie überhaupt zugeschaltet sind, was Sie gerade machen. Das haben bestimmt alle, nicht alle von unseren Hörern auf dem Schirm. Und dann zum Abschluss vielleicht die guten Wünsche für den VfL und ob Sie denen angesichts des neuen Trainers Daniel Scherning, soweit Sie es beurteilen können, und dem angelaufenen Neuaufbau jetzt sehen Sie den VfL schon auf einem guten Weg und was muss vielleicht so passieren? Was sind die wichtigsten Schritte, die jetzt konkret in so einer Phase passieren müssen? Herr Baumann, Sie vielleicht zuerst.
Ich muss jetzt erstmal auf meine Liste gucken. Ich habe versucht, mir Stichworte zu machen bei den ganzen Fragen.
Also das ist anders als bei mir. Da werden Sie strenger behandelt.
Im Staccato geht das dann. Im Staccato.
So sieht's aus.
Also ich bin wieder zu Hause, in Anführungsstrichen, in der Nähe von Köln. Wohne hier auch schon seit 20 Jahren mit der Unterbrechung Osnabrück. Arbeite in Neuss als Sportlehrer an einer internationalen Schule. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Das war Plan B, den ich mir damals überlegt hatte. Nach der Karriere habe ich Sport studiert, nicht auf Lehramt, aber auf Diplom. Habe dann zeitgleich meinen Trainerschein gemacht, sodass ich auch eine Möglichkeit habe, wenn es nicht mit dem Fußball weitergeht. Und nach meiner letzten Station in Rostock, muss ich sagen, hatte ich auch nicht mehr so richtig Lust, was zu machen. Die Lust ist zwar jetzt wieder da, aber jetzt bin ich so lange raus, dass es wirklich schwierig wird, nochmal irgendwas zu finden. Und deshalb, ich bin ganz froh, so wie es im Moment ist. Und was wollten Sie jetzt noch wissen?
VfL, jetzige Situation, was sind die entscheidenden Punkte? Auf was muss der Verein achten und was können Sie vielleicht selber dazu sagen? Ich weiß nicht, Daniel Scherning ist dann vielleicht eine andere Trainergeneration jetzt schon, ob Sie den kennen oder was Sie für einen Eindruck haben. Er hat ja immerhin man könnte davon ausgehen, dass er der Co-Trainer von Steffen Baumgart ist, der ja jetzt auch bei Ihnen in der Nähe in Köln gelandet ist.
Ja, also ich glaube, dass der Trainer gut zum VfL passt, weil ich glaube, er auch auf Offensive und auf Angriff setzt. Mit Zuschauern im Rücken sehe ich den VfL gut aufgestellt. Eins ist natürlich klar, du kannst nicht das 1:1 kopieren, was bei einer anderen Mannschaft, bei einem anderen Verein geklappt hat. Ja, also da muss, aber da ist er sicherlich erfahren genug, da muss er natürlich sich individuell einstellen auf die Spieler, auf den Verein, also einfach nur Copy-Paste, das wird nicht klappen, aber ich glaube, dass der VfL nächstes Jahr eine gute Rolle spielen wird.
Okay, Herr Gilsdorf, ich formuliere es knapper. Was machen Sie noch im Vereinsbereich? Ich glaube, Sie haben mir erzählt, Sie sind noch beim TSV Bayer 04, haben Sie noch ein Amt und wie verfolgen Sie den VfL im Moment?
Ja, das ist richtig. Ich bin meinem auch Stammverein Bayer 04 Leverkusen immer noch verbunden als Abteilungsleiter Fußball des Stammvereins. Und das ist ein Ehrenamt, das mache ich sehr gerne. Bin auch oft im Stadion und schaue mir die Profis an. Und zur Frage, der VfL wieder aufsteigt oder... Also die beantwortet sich aufgrund der Historie von alleine. Wir werden es wieder schaffen. Wir werden es wieder schaffen unter anderen Möglichkeiten mit einem engagierten Trainer. Ich glaube, dass er jetzt auch beweisen will, war ja lange auch bei Paderborn als Co-Trainer tätig, dass er es auch als Cheftrainer packt. Also ich bin da sehr optimistisch. Ich hoffe ganz einfach, dass man mit der ganzen Situation in Osnabrück überhaupt kein Problem hat, auch die Öffentlichkeit kein Problem hat, dass man eben ein Verein ist, der, ich sag mal, im Moment zwischen dritter und zweiter Liga auch mal pendelt. Zum Beispiel die Freiburger, die pendeln immer zwischen der zweiten und ersten Liga. Wir sind jetzt sehr, sehr lange schon in der ersten Liga. Wenn man das akzeptiert, dass es auch wenn mal die Dinge schieflaufen, wie dieses Jahr extrem schieflaufen, mit den vielen Heimniederlagen, wenn man dann ist man auch mal fällig und im Jahr vorher hat man es sehr souverän geschafft. Also sie werden mit Sicherheit um den Aufstieg mitspielen. Aber wie gesagt, Club und die Verantwortlichen und auch die Medienschaffenden wissen, wie schwer es ist und werden auch mit Geduld die Truppe begleiten und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es wieder schafft.
Klarer Auftrag für uns, Harald.
Ja, natürlich. Von Herrn Baumann und von Jürgen Gelsdorf nehmen wir das natürlich auch gerne an. Ich fand es sehr interessant und unterhaltsam, aber auch fachlich ansprechend, was wir gehört haben. Es war ein toller Podcast, der 100. Ausgabe, auf jeden Fall würdig. Ich denke mal, Benjamin Krauss, wir werden vielleicht einmal einen Podcast machen hier live vor Ort, wenn die Pandemie es zulässt. Dann laden wir alle Aufstiegstrainer des VfL Osnabrück ein. Nur der arme Erhard Amann Der Jürgen Gelsdorf, der kann es nicht mehr. Der war ja auch dabei war der erste, einer der ersten Trainer von Jürgen Gelsdorf. Nicht der erste, aber einer der ersten
bei
Arminia Bielefeld.
Genau. Und, richtig,
ja, und dann machen wir da mal eine kleine Aufsteigerparty und nochmal eine Fachkonferenz zum Thema Wiederaufstieg. Und,
sehr gerne.
Ich kann mich nur bedanken bei Benjamin, bei Herrn Baumann, bei Jürgen Gelsdorf. Toll, dass ihr euch zugeschaltet habt. Ich darf jetzt noch was sagen für unsere Hörer, dass wir nicht nur den Podcast Brückengeflüster machen, sondern dass wir unsere EM-Kolumnen, die wir in der Zeitung veröffentlichen, auch zum Download, zum Anhören bereitstellen. Da Tore, Emotionen, Analyse, das alles finden Sie dort auf noz.de über die EM-Playlist. Unsere Kolumnistinnen, wir haben drei Frauen gewonnen. Das ist die Fußballlehrerin Imke Wibbenhorst, die jetzt bei Viktoria Köln als Analystin und Co-Trainerin einsteigt bei Olaf Janssen. Dann haben wir Babette Lobinger, eine der bekanntesten Sportpsychologinnen Deutschlands. Carsten Baumann und Herrn Gelsdorf sicherlich bekannt auch aus der Fußballlehrerausbildung in Hennef. Und dann Shiri Reeves, ehemalige Bundesligaspielerin und bekannte Fernsehmoderatorin. Die drei kommentieren für uns die EM und deren Artikel sind dann eben auch zu hören. Dazu auch die Kolumne von Alex Feuerherd, einem Schiedsrichter aus Köln, der unter dem Markenzeichen Colinas Erben sehr sachlich und fachkundig Schiedsrichterentscheidungen erklärt und Regelfragen beantwortet. Das sollte ein kleiner Hinweis sein auf das, was wir während der EM machen. Bei der WM 2010, Herr Baumann, haben Sie für uns Kolumnen geschrieben über fußballtaktische Sachen. Sie können sich erinnern.
Da kann ich mich dran erinnern. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, dass ich dann geschrieben habe beim Spiel Deutschland gegen England, als dann praktisch der Ball im deutschen Tor war, der hinter der Linie war, habe ich dann geschrieben, das ist jetzt die ausgleichende Gerechtigkeit für Wembley damals.
Stimmt,
ja. Oh, was wurde ich angegangen von ihren Lesern? Also das weiß ich noch zu gut, ja.
Aber,
das war auch das erste und das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe.
Aber das ist ja unglaublich. Das war doch eine wunderbare Zusammenarbeit. Die habe ich übrigens mal mit Rainer Kallmund auch gemacht, Jürgen. Das war wunderbar. Ich habe ihn angerufen, habe den Hörer auf Lautsprecher gestellt, habe mitgeschrieben. Er hat eine halbe Stunde erzählt.
Und
dann hat er gesagt, Jung, schick mir das mal rüber, dann gebe ich das gut. Und dann hat er irgendwann, nachdem er die Mail bekommen hat, zurückgerufen und gesagt, kannst du lassen, gut gemacht.
Ja, dazwischen lag aber die Kunst, den Text von dir auf 8 Zeitungsseiten gepasst hätten, zusammenzufassen auf den Artikel. Das war aber nicht mehr
erwähnt. Also nochmal ganz herzlichen Dank, Jürgen Gelsdorf, ganz herzlichen Dank, Carsten Baumann, Benjamin, dir für deine Moderation. Ich hoffe, wir sehen uns gesund wieder. Bleibt gesund und vielen Dank, alles Gute für euch.
Vielen Dank, tschüss.